Willkommen zum Hörgang, sagt Martin Burger. Das sind die Themen. Die niederösterreichische Grünen-Chefin Helga Krismer bewertet für uns ein Jahr Regierungsbeteiligung ihrer Partei. So viel vorweg. Gesundheitsminister Rudolf Anschober genießt zwar das Vertrauen der Parteibasis, aber voll und ganz zufrieden ist man nicht. Und wir schauen uns die Telemedizin-Plattform Online Doctors Austria an und sprechen dazu mit Geschäftsführer Philipp Freitag. Seit einem Jahr sitzen die Grünen in einer Regierung mit der türkisen ÖVP. Die zentrale politische Figur des Jahres 2020 war auch einer von ihnen, Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Die ganz große Zufriedenheit will sich dennoch nicht einstellen und Helga Krismer, grüne Vizebürgermeisterin in Baden bei Wien, weiß auch wieso.
Und ich komme eben zum Schluss, dass sehr viel Trommelwirbel seitens des Bundeskanzlers ist. Es wird kein Impfstoff auf der Welt schneller produziert, nur weil der Herr Kurz sich das einbildet. Es gibt europäische Vereinbarungen. Es ist klar, die vereinbart, wer wann welche Impfstoffe bekommt. Und so war es ja auch von langer Hand klar, dass man beginnen wird mit einer kleinen Vorphase der Testungen und dass man dann Mitte Jänner, wenn quasi die schon größeren Kontingente in Österreich zur Verfügung sind, in den Ländern, die hoffentlich vorbereitet sind, dann auch beginnt auszurollen. Und mein Wissensstand ist, dass es große Unsicherheit gegeben hat im Bundeskanzleramt, da man seitens der Alten- und Pflegeheime nicht wie vereinbart bis zu einer Frist im Dezember eingemeldet hat, wie viele Impfstoffe man braucht. Dann kam dieses leidliche, und das kann ich schon sagen, da finde ich, hätte Rudi Anschober nicht mitmachen dürfen, dieses Foto am 27.12. Und offensichtlich war die Kommunikationsberatung des Kanzlers dahingehend, dass man hoffte, dass sich die Menschen, die Verantwortlichen aus den Pflegeheimen rascher melden. Kurzum, ich orte zweierlei Dinge. Ja, die Unsicherheit, die offensichtlich im Bundeskanzleramt immer wieder aufpoppt, verleitet dann zu raschen Kundgebungen des Kanzlers, die auch nicht abgesprochen sind im letzten Detail. Er schert oft von Strategien aus und dann kommt es auch öffentlich immer zu noch mehr Verwirrung. Ja, es schaut dann nicht immer so ganz gut aus für den Gesundheitsminister, aber nur ich kann ihm rein fachlich und jetzt die Dinge, die mir vorliegen, nachvollziehbar nichts vorwerfen.
Seit dem 27. Dezember des Vorjahres wird geimpft. Dem Kanzler geht das mittlerweile zu langsam. Wie bewerten Sie die Vorgangsweise?
Naja, wir sind als Länderspitzen gut zusammengeschaltet. Also wir haben uns jetzt, das war vielleicht ein gutes Ergebnis seit dem Jahr 2017, dass die Länderspitzen wissen, dass sie eine große Aufgabe innerhalb der Partei haben und sich zu koordinieren haben. Und Rudi Anschober und die Mitglieder der Bundesregierung werden da auch immer zugeschalten. Und wir haben, das kann ich sagen, wirklich alle einen sehr, sehr guten Eindruck von Rudi Anschober. Das ist einfach ganz eine schwierige. Also ich glaube, niemand von uns möchte ihn abtauschen.
Zuletzt haben einige Bürgermeister für Aufsehen gesorgt, weil sie vermeintliche oder wirklich übrig gebliebene Impfdosen für sich in Anspruch genommen haben. Ist diese Aufregung gerechtfertigt?
Die Menschen haben natürlich gesehen, dass dieser mRNA-Impfstoff jetzt noch nie in der Form angewendet wurde. Bis man denen jetzt erklärt, dass die Methode eine ist, die man schon lange kennt, dass man das nur wegen eben dieser logistischen Aufwandes nicht gemacht hat mit den minus 70 Grad und das einfach niemand bezahlt hat und daher kein Pharmakonzern auf die Idee kommt, so etwas zu produzieren, dass man die überzeugen muss. Und also wie gesagt, das ist Ich habe es an Rudi Anschober schon mitgeteilt. Ja, ich habe hier eine andere Auffassung. Vielleicht bin ich ja nur näher an den Bürgerinnen und Bürgern und nicht irgendwelche komischen Berater. Es wäre gut gewesen zu sagen, es wollen doch alle, dass diese Bundesregierung voll einsatzfähig ist, dass es keine Ausfälle gibt. Es gibt auch Vorbehalte, was diesen Impfstoff betrifft. Daher impfen wir uns. Ja, wir lassen uns impfen und wir werden auch berichten, wie es uns geht und dass niemand Angst haben muss, da ist irgendwie Teufelszeug drinnen. So. Und ich bekomme das Argument bei jemandem nicht weg, der nicht so wissen ist und sagt mir nicht einmal, der hat's genommen. Bis ich dann erklären muss, warum der verzichtet, damit es eine 80-Jährige bekommt, ja, das ist mühsam. Das ist keine gute Kommunikationskampagne. Und auch im Wissen, wie die Österreicherinnen und Österreicher ticken. Ich will das Wort nicht im O-Ton sagen, aber wir sind, was Führung betrifft, etwas anders als, ich formuliere es so, was Führung betrifft und Hörigkeit etwas anders als die Deutschen.
Sie hörten Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen in Niederösterreich. Sie findet, dass Spitzenpolitiker bei der Corona-Impfung vorangehen sollten. Wir wechseln das Thema und kommen in die Dermatologie. Seit vergangenem Herbst sind 10 niedergelassene Dermatologen zum Telemedizinanbieter Online Doctors Austria gewechselt. Was sie dort geboten bekommen, das erklärt uns der Geschäftsführer von Online Doctors, Philipp Freitag.
Wenn man es vielleicht in einem Satz beschreibt, dass unsere Erfahrung, dass das immer ganz gut funktioniert ist, eine Teledermatologie-Plattform, über die Patienten ein Hautproblem von einem Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten innerhalb von 48 Stunden anhand eingesendeter Bilder von der problematischen Hautstelle sowie weiterer weniger Informationen professionell beurteilen lassen können. Wie genau funktioniert das? Es funktioniert eigentlich sehr einfach und sehr intuitiv, sehr niederschwellig für den Patienten. Der Patient kann auf den Plattformen, die wir in den jeweiligen Ländern haben, zu Österreich www.onlinedoktor.at, einen Wunscharzt auswählen. Das heißt, einen Arzt, der zum Beispiel bei ihm in der Nähe ist, der ein spannendes Profil hat, eine Anfrage starten und dann mittels eines interaktiven Chatbots strukturiert Informationen zu seiner Symptomatik erfassen, Bilder des Hautproblems hochladen und dann verschlüsselt an den Arzt senden. Der erhält dann eine Information. Achtung, hier ist eine neue Anfrage eingegangen. Diese Daten, die dann gesammelt worden sind vom Patienten, strukturiert einsehen und auf Basis dieser strukturierten Bilddaten und Anamnesedaten in wenigen Minuten die Anfrage beantworten, bearbeiten und dem Patienten eine schriftliche Handlungsempfehlung zum Hautproblem zur Verfügung stellen.
Ist die Qualität der eingesandten Bilder gut genug für eine ärztliche Beurteilung?
Unsere Erfahrungen zeigen, dass wirklich, da profitieren wir von der Entwicklung im Smartphone-Bereich, aktuell die Kameras von Smartphones derartig gut ausgestattet sind, dass wir wirklich in den aller seltensten Fällen mal zurückgemeldet bekommen, dass die Bildqualität nicht ausreicht. Wenn das mal doch vorkommen sollte, weil etwas unscharf ist, weil der behandelnde Facharzt oder die Fachärztin das nicht ausreichend beurteilen kann, dann gibt es einen Prozess, dass der Patient erneut die Anfrage an den Patienten, an den Arzt sendet, damit der dann auch wirklich die richtige Datengrundlage hat, um das Problem beurteilen zu können. Es geht darum, ein Tool zu schaffen, was von und für Fachärzte erschaffen worden ist, geschaffen und mitgestaltet worden ist, was sinnvoll und effizient in den ärztlichen Alltag integrierbar ist. Das heißt, auch über eine Krise hinaus, wo Praxis- oder Ordinationsräume wieder voll sind, kann mit diesem effizienten Ansatz, den ich eingangs beschrieben habe, Telemedizin implementiert werden. Und ein Punkt, vielleicht noch ein letzter Punkt zu dem Thema ist, dass wir in diesem Ansatz auch Aspekte von New Work eingebaut haben. Das heißt, es geht hier nicht darum, was man aus dem Spitalsbereich beispielsweise kennt, sich in einen Online-Doktor-Dienstplan einzutragen. Teilnehmende Dermatologen haben die Möglichkeit, ihr Profil zu schalten, aber dann in ihrem individuellen Dermatologen-Login-Bereich auch ganz frei An- und Abwesenheiten zu planen. Das heißt, wenn die Ordination voll ist, wenn man auf einer Konferenz ist, wenn es private Themen gibt, besteht die Möglichkeit, selbstständig zu sagen, an diesen Tagen möchte ich nicht auf der Plattform erscheinen, möchte ich keine Anfragen erhalten. Das ist ganz frei dem Arzt überlassen, sodass er das Tool so einsetzen kann, dass er bestmöglich seine Patienten auch digital betreuen kann.
Wir stehen vor einem Generationswechsel in der Ärzteschaft. Wird sich die Telemedizin durchsetzen?
Das wäre eine sehr spannende Frage, die eigentlich zwei Bestandteile beinhaltet. Einmal grundsätzlich die Beobachtung, dass sich die Art und Weise, wie wir kommunizieren, bei der jüngeren Generation möglicherweise verändert. Die sprengt ja an, über WhatsApp werden zum Beispiel Sprachnachrichten oder Ähnliches versendet. Ist das der neue Kommunikationsstandard? Das kann ich nicht beurteilen. Werden wir in Zukunft alle ausschließlich so kommunizieren? Da glaube ich eher nicht. Das Motto ist aber Perception is Reality. Das heißt, wir müssen darauf eingehen und überlegen, wie die Kommunikation ändert im privaten Umfeld, aber auch im medizinischen Umfeld. Und ich glaube, dass in dem Fall, wenn man darüber spricht, welche Art von Kommunikationstool nutzt man, welche Form der Kommunikation nutzt man, ist der Kontext der entscheidende. Und das ist dann auch so eher etwas, was altersunabhängig ist, weil alle Tools, dann kann ich die Klammer dann gleich schon mal schließen, die angeboten werden müssen, von der User Experience sowohl für den Arzt als auch für den Patienten einfach und ohne großen Erklärungsaufwand verständlich sein. Das heißt, der Zugang zu telemedizinischer Leistung aus Patientensicht muss niederschwellig sein, aber auch die Anwendung und die Entscheidung eines Arztes oder einer Ärztin, eine Lösung zu nutzen, muss genauso niederschwellig sein. Das heißt, das Alter müssen wir versuchen, möglichst gut durch einfache Tools auszublenden. Das sollte nicht das Thema sein. Der Kontext, wie wir kommunizieren, das ist das Entscheidende. Und an welcher Stelle macht welche telemedizinische Dienstleistung Sinn? Wenn wir jetzt im Bereich der asynchronen Telemedizin bleiben, vielleicht ein konkretes Beispiel. Stellen Sie sich vor, eine Pflegekraft, die zu verschiedensten Tages- und Nachtzeiten ihre Patienten pflegt, stellt ein Hautproblem fest. Die wird jetzt nicht immer warten können, bis die Sprechzeiten wieder losgehen, sondern mit einem asynchronen Telemedizin-Ansatz kann sie jederzeit, ortszeit oder unabhängig, eine Anfrage platzieren und schnellstmöglich für den oder die Patientin eine Rückmeldung erhalten. Also das ist ein Beispiel, wo man sieht, dass asynchrone Kommunikation ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist. Das Gleiche gilt für berufstätige Menschen, die unterwegs sind, viel reisen, keine Zeit haben, zu den Sprechzeiten einen Termin zu vereinbaren oder dann zu den Terminen zu bekommen, auch wirklich planbar dort zu sein, weil es ja manchmal doch eine Weile dauert, bis man einen bekommt. Auch da macht das Ganze Sinn. Aber ich habe gesagt, der Kontext ist entscheidend. Das heißt, es muss ja offensichtlich auch Bereiche geben, wo asynchrone Ansätze vielleicht nicht das Mittel der Wahl sind, wo dann vielleicht eine synchrone Telemedizin, zum Beispiel eine Videokonsultation, sinnvoll ist oder vielleicht wirklich auch der direkte Weg ins Spitalsamt. Also das ist zum Beispiel so, wenn man sich akute Beschwerden anguckt. Es ist also zum Beispiel sinnvoll, einem Arzt eine Sprachnachricht zu schicken, wenn man akuten Brustschmerz, das heißt ein Herzinfarkt-Symptom hat, offensichtlich nicht. Was ich damit sagen will, ist, es gibt verschiedene Kommunikationsformen. Wir müssen daran arbeiten, gemeinsam partnerschaftlich im Gesundheitssystem, dass verschiedene telemedizinische Ansätze mit verschiedenen Strategien erprobt und rechtssicher im Markt verfügbar sind, die sowohl Patienten als auch Ärzte auswählen können, um letztlich in den nächsten Jahren die Versorgungsstrukturen bestmöglich zu gestalten und bestmöglich zu digitalisieren. Und um auch noch vielleicht das Thema Alter nochmal aufzubringen, das müssen wir im Hinterkopf haben. Wir müssen alles dafür tun, dass die Tools einfach zu benutzen sind. Wir müssen exzellente Onboarding, exzellente Schulungen machen, dass sich die Anwender auf beiden Seiten wohl und sicher mit den Tools finden. Denn nur dann werden sie angewendet und nur wenn sie angewendet werden, können wir nachhaltig eine Veränderung herbeiführen.
Das war Philipp Freitag von Online Doctors Austria. Er sagt, die Telemedizin ist nicht aufzuhalten, sie muss aber einfach und praktisch in der Anwendung sein. Für die schlechte Tonqualität während des Interviews möchte ich mich entschuldigen. Ich sage danke fürs Zuhören. Das war der Hörgang, Ausgabe 39. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, Beiträge wie den eben gehörten finden Sie auch in der Zeitschrift Ärztewoche aus dem Springer Medizin Verlag. Dort und auch im nächsten Hörgang geht es um das Thema Covid-Wirkstoffe der Zukunft.